beim Podcast der Baptisten Reutlingen. Besuchen Sie auch unsere Webseite unter www.baptisten-reutlingen.de.
Ja, liebe Gemeinde, in den vergangenen Wochen haben wir gemeinsam über das Thema Ehe und Familie nachgedacht. Am Freitagabend bei All You Can Meet, am 23. Februar, hat sich dann eigentlich ungeplant das Thema Gleichgeschlechtlichkeit auch in den Vordergrund gedrängt. Und das hatte zur Folge, dass wir beide Themen nicht so würdigen konnten, wie wir es eigentlich wollen und wie es die beiden Themen auch jeweils verdienen. Das Thema Ehe und Familie aus Sicht des Schöpfers möchte ich gerne in einer Themenpredigt am Gottesdienst am 15. April nochmal behandeln. Menschen aus unserer Gemeinde und auch von außerhalb, die an diesem Freitagabend da waren und die enttäuscht waren, weil zu diesem Thema nicht mehr gekommen ist, die mehr hören wollen, die lade ich herzlich ein, am 15. April hier zu sein und bringt dann auch gerne die Gäste mit, die auch am Freitag da waren und gerne auch noch mehr. Ich möchte dann auch ein Predigt-Nachgespräch anbieten, dass wir darüber sprechen können. Das Thema gleichgeschlechtliche Lebenspartnerschaften beschäftigt uns am kommenden Freitag. Alle die, die erfreut, enttäuscht oder schockiert waren, dass dieses Thema am 23. Februar so einen breiten Raum eingenommen hat, sind ebenfalls herzlich eingeladen, hier zu einem fundierten biblischen Input miteinander und dann auch mit mir zu sprechen. Nach diesem Gespräch werden wir entscheiden, wie und in welchem Rahmen wir dieses Thema als Gemeinde dann auch weiter behandeln wollen. Und wer nun gemeint hat, das hat gar nichts mit unserem Predigtthema zu tun, meine Einleitung, der irrt gewaltig. Tommy, darf ich dich bitten, nochmal die Folie vom Anfang kurz einzuspielen? Das kriege ich jetzt zwar mit dem hier nicht hin. Also die Suche der Stadt Bestes, wo Reutlingen so schön drauf ist. Als ich hier ich mach's einfacher, weil ich beim Kopfrechnen nicht so gut, 1983 hier verabschiedet worden bin, da habe ich ein wunderschönes Aquarell geschenkt bekommen von der Gemeinde. Gemalt hat es Gundi Becker, die jetzt Becker Trautmann heißt, mit der ich immer noch sehr gut befreundet bin, die in Ulm lebt. Und da ist dieses Bild als Aquarell drauf, das Tübinger Tor, die Marienkirche, die Achalm. Und das hängt seitdem bei mir zu Hause, schon immer, habe es bei jedem Umzug mitgenommen. Das heißt, ich habe Reutlingen eigentlich immer vor Augen. Suche der Stadt Bestes und betet für sie. Denn wenn wir auf diese Stadt schauen, um ihr Bestes, Tommy, jetzt würde ich hier weitermachen, schauen wir mal, ob ich es hinkriege, dass wir da hinkommen, wo wir eigentlich hin wollten. Genau, jetzt muss ich mal eben durchklicken. Oder machst du das? Mach du das mal für mich bis zur ersten Folie, weil... Genau, jawohl, das wollte ich gerne haben. Suchet der Stadt Bestes und betet für sie. Wenn wir auf diese Stadt schauen, um ihr Bestes zu suchen und für sie zu beten, dann müssen wir die Stadt erst einmal in den Blick nehmen. Das heißt, wie können wir als Christen im 21. Jahrhundert gesellschaftlich relevant da leben, wo wir sind? Das heißt, die Stadt in den Blick nehmen. So haben ganz viele Menschen die Stadt gesehen in der vergangenen Woche. Sie haben zum Fenster rausgeschaut, ein Stock tiefer, übrigens genau an der Stelle, wo das jetzt steht, ungefähr, wo diese Gebetsstation steht, wenn ihr mal auf die Seite schaut, am Fenster, so stand sie weiter unten. Und da haben sich ganz viele Leute hingestellt und haben für diese Stadt gebetet mit diesem Blick. Und deshalb wollte ich uns noch mal kurz zeigen, während der Gebetsstaffel 24/7. Reutlingen, eine Großstadt im Zentrum Baden-Württembergs. Sie ist die größte Stadt des Landkreises und zugleich Kreisstadt des Landkreises Reutlingen. 382 Meter über dem Meer, 112.500 Einwohner. Das ist Reutlingen. Und aus der Entfernung ist Reutlingen schön. Dieses Aquarell schaue ich immer wieder gerne an, weil ich denke, wunderschön. Achalm, Georgenberg, Marienkirche, Tübinger Tor, alles sehr schön anzuschauen. Aus der Entfernung. Aus der Entfernung ist alles schön, singt Bette Midler in einem ihrer größten Hits, From a Distance. Und sie singt auch, dass Gott uns aus der Entfernung ansieht, aber da irrt sie. Sie irrt gewaltig. Gott schaut auch genau hin. Und wir sollen in seinem Namen auch genau hinschauen. Aus der Entfernung sind alle Dinge schön. Das Hässliche liegt im Detail. Wir sehen hin und was sehen wir da? Wir sehen zum Beispiel, dass Reutlingen in der letzten, vorletzten Woche einen traurigen Rekord aufgestellt hat. Ich weiß nicht, wer es gelesen hat in der Zeitung. Reutlingen ist der dreckigste Ort in ganz Deutschland. Sie haben gerade das Neckartor in Stuttgart, wo ich lebe, geschlagen mit der Lederstraße. Die Feinstaubkonzentration der Leder, über die Messung reden wir jetzt nicht, die sind alle Banane, das funktioniert alles nicht gut, aber egal. Reutlingen gilt inzwischen als dreckigster Ort in ganz Deutschland, was den Feinstaub betrifft. Will heißen, das sage ich jetzt nicht vorwurfsvoll an die Reutlinger, sondern an uns alle, wir gehen mit der guten Schöpfung Gottes unverantwortlich um. Und auch mit unserer Gesundheit, um der Mobilität und des Luxus willen. Wir schauen hin. Was sehen wir? Wir sehen sehr viele Patchwork-Familien, wir sehen Lebensabschnittspartnerschaften, Verbindlichkeit und Verantwortung nimmt ab. Das kann man einfach mal so konstatieren. Auf jeden Fall funktioniert es nicht so, wie Gott sich das mal gedacht hat. Wir schauen hin, wir sehen Abtreibungen in unserer Stadt, wir sehen Karrierekinder, Kinderwunsch ja, wenn es in den Karriereplan passt. Es gibt inzwischen große Firmen in den USA, da kann man seine befruchtete Eizelle einfrieren lassen auf Firmenkosten, dass wenn es dann in die Karriere passt, dann werden wieder aufgetaut. Also Karrierekinder, unverbindliche Beziehungen. Woher bezieht unsere Gesellschaft, woher bezieht Reutlingen seine Werte, seitdem die Kirche im Sinkflug ist? Was ist passiert? Die Kirche hatte mal das Monopol auf Sinn. Die Kirche hatte mal das Monopol auf Werte. Sie hat gesagt, wo es lang geht, das ist lange vorbei. Abgesehen davon, dass die Kirche auch nicht immer verantwortlich mit diesem Monopol umgegangen ist, wie ich finde, ist das heute längst nicht mehr so. Das Problem dabei, wer füllt das Vakuum, das dabei entstanden ist? Und immer mehr tun das die Medien. Die Medien sind der Taktgeber unserer Gesellschaft, das ist uns allen klar. Castingshows, Daily Soaps, Telenovas erklären uns heute, wie das Leben geht. GZSZ und die Lindenstraße. Das sind unsere ethischen Wasserstandsmelder. Wir schauen weiterhin. Der neue Gott bin ich. Mein Körper, meine Schönheit, meine Kraft, meine Gesundheit, mein Erfolg. Man nennt das Hedonismus. Die Grundthese des Hedonismus lautet, dass allein Lust und dass allein die Vermeidung von Schmerz Lebensziel ist und dass allein ich wichtig bin. Ich saß gestern einen Tag in der Stille mit einer spirituellen Lehrerin in Stuttgart. Da haben wir darüber gesprochen. Die gibt auch Religionsunterricht in der Schule. Frau Schmalfuß vom Kloster Kirchberg. Sie hat gesagt, dieses allein schon die Sprache, wie oft in unseren Sätzen, auch bei den Kindern und Jugendlichen, ich vorkommt. Das ist unglaublich. Es nimmt unglaublich zu. Arbeit wird überhöht, aber nicht im Sinne der Sinnstiftung und Verwirklichung, sondern als Mittel zum Zweck. Karriere, um mehr Lust und Luxus erzeugen zu können und eine immer aufwendigere Freizeitgestaltung überhaupt noch finanzieren zu können. Gleichzeitig sind wir eine Generation der Skeptiker und der Zyniker geworden. Alles wird kritisch hinterfragt. Zunächst mal glaubt man gar nichts und fragt eben alles kritisch nach. Die postmoderne Mythologie ist auf dem Vormarsch. Transzendentes wird nicht mehr in einem wie auch immer gearteten jüdisch-christlichen Jenseits gesucht, sondern in den Sagen und Mythen à la Harry Potter und Game of Thrones. Und was die Sinnfrage angeht, da kann ich gerne mal heute IKEA zitieren. Schraubst du noch oder glaubst du schon? Eine Prise Esoterik, der Buddha aus dem Depot oder von Nanunana im Garten, ein paar Steine im Quellwasser, ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Schraubst du noch oder glaubst du schon? Und das Christentum ist in der Defensive, zieht sich zurück, duckt sich immer mehr weg, was die Prägekraft unserer Gesellschaft angeht. Christsein soll Privatsache sein. Jeder kann nach seiner Fassung selig werden. Ist dein Bier, geht mich nichts an. Mach du, wie du denkst. eine fatal falsch verstandene Toleranz, die modern und großzügig daherkommt und doch nur eines bewirkt: sie überlässt zum Beispiel einem radikalen Islam das Feld und enthält unseren Mitmenschen gelingendes, mit Gott und Menschen versöhntes Leben. Ihr habt schon gehört, dass ich radikal islamisch gesagt habe, gell? Nicht Islam. Vorsicht. Das ist also der Blick, wenn wir hinter die Fassade schauen. Überschrift: Werte, Verbindlichkeit und Verantwortung nehmen ab, wenn wir hier durchs Fenster gucken. Vielleicht auch, wenn wir durchs Fenster reingucken. Müssen wir mal gesondert drüber reden. Das ist also ein Blick hinter die Fassade und nicht nur from a distance, aus der Entfernung, wo alles schön ist. Wer sich seinen Mitmenschen gegenüber distanziert verhält, der sieht das nicht. Wer die Entfernung zu ihnen überwindet, der sieht das. Wer sich auf sie einlässt, wer sie nicht nur anpredigt, sondern mit ihnen lebt, mittendrin. Nicht um die Menschen schlecht zu machen oder gar zu verachten, schauen wir genau hin und kommen mit ihnen in Kontakt und sagen, wir sind die Besseren. Nein, sondern um das dahinter zu sehen, was es ist. Oh, bin ich auf dem falschen Knopf? Mal gucken. Das, was es ist, die Menschen sehnen sich nach Lebenssinn durch die Bank. Könnt ihr nehmen, wen ihr wollt. Und sie suchen. Sie suchen und sie suchen Antworten. Leere, Sinnsuche, exzessive Lust, um Leere zu überlagern, oft genug Verzweiflung mitten in Luxus und Sinnlosigkeit auf dem Kreuzfahrtschiff. Unsere Mitmenschen, alle ohne Ausnahme, sehnen sich nach Lebenssinn, nach dem, was unvergänglich ist, nach dem, was dauert. Heute geht die Gebetsstaffel 24/7 zu Ende. Und heute beginnt übrigens auch Pro Christ. Ich weiß nicht, wer es wahrgenommen hat. Ich weiß von Leuten aus unserer Gemeinde, die deswegen zum Glauben gekommen sind und eine radikale Lebenswende erfahren haben, weil es so etwas wie Pro Christ gibt. Weil wir dieses Medium Pro Christ vom Lebenssinn erfahren haben. Weil Christen ihren Glauben öffentlich gemacht haben und dafür moderne Medien genutzt haben. Gebt ihr ihnen zu essen, sagt Jesus, als er das hungrige Volk sieht. Und er meint nicht nur die Speisung der 5000, er meint viel mehr. Und wenn Christen das tun, dann kommen sie in der Tat der Aufforderung Gottes durch den Mund des Propheten Jeremia nach: suchet der Stadt Bestes und betet für sie. Das Beste, was wir für die Stadt haben, was wir für Reutlingen haben, ist die gute Nachricht. Ist das Evangelium von der Versöhnung mit Gott, vom gelingenden Leben trotz Niederlagen und Niederschlägen, die wir genauso erleben wie alle anderen da draußen auch, und vom Ewigkeitswert des Glaubens an den einen lebendigen Gott. Das ist die Nahrung, das ist das Lebensbrot, das wir zu verteilen haben. Schauen wir noch einmal auf die Stadt, die hungert nach dem Brot des Lebens trotz vieler Bäckereien und Supermärkte. Das war diese Gebetsstation unten, die jetzt oben steht, die wir hochgeholt haben. Betet für sie, steht da. Suche der Stadt Bestes und betet für sie. Kann man für eine Stadt beten? Schauen wir doch mal zurück nach Babylon. Daniel hat es uns ja gerade gesagt, die Juden waren verschleppt worden, die Elite deportiert, weggeführt aus der Heimat, weg von Jerusalem, weg vom Tempel, weg vom Land der Verheißung in ein fremdes Land. Das ist der Super-GAU, das ist die Katastrophe schlechthin. In eine andere Kultur, in ein Land, das anderen Göttern opferte und andere Lieder sang. In ein Land, das ihnen fremd war. Und sie sehnten sich zurück in das Vertraute, in das Gewohnte, in die Umgebung, in der sie sicher waren. Auch sicher in ihrem Glauben. Sicher mit ihrem Gott. Jetzt waren sie aber da. Und was sollten sie jetzt tun, außer eine Subkultur aufbauen, sich in ihre Häuser verkriechen und ihr altes Leben weiterführen und gucken, dass sie ja niemand negativ beeinflusst? Ich habe lange in Berlin gearbeitet und gelebt, fängt aber nur zufällig mit B an, wie Babel oder Babylon oder Babelsberg, wo die großen Filmstudios stehen. Ich habe viele türkische und arabische Mitbürger kennengelernt, vor allem weil das Hotel, in dem ich eine Zeit lang gewohnt habe, im legendären Neukölln lag. Übrigens hat die SPD gerade einen Riesenfehler gemacht bei der Ministerbesetzung. Sie hat die wirklich geniale Bürgermeisterin Franziska Giffey aus Neukölln rausgeholt. Das ist ganz, ganz bitter für Neukölln, weil ich weiß, was sie da für einen Wahnsinnsjob gemacht hat. Aber egal, ich habe ja die Ministerliste leider immer noch nicht zu besetzen, sonst wird es besser. Aber zurück zu den Exilanten in Berlin. Es gab da und gibt immer noch zwei Sorten. Die einen bauen ihre Subkultur auf und bleiben auf immer Fremde in einem fremden Land. Sie haben Angst, von den liberalen westlichen Werten infiziert zu werden. Sie schicken ihre Töchter in die Türkei, wenn sie sich mit einem Deutschen befreundet haben. Und was dann mit ihnen passiert, wissen wir nicht so genau. Oder vielleicht wissen wir es leider auch genau. So hat es Israel auch geplant. Die Elite hat es so geplant, bis der Prophet Jeremia mit seinem vermaledeiten Brief ankam und Gott sie höchstpersönlich aus ihrer Verweigerungshaltung rausgerissen hat. Die anderen lassen sich ein, mischen sich ein, bringen sich ein. Diese fremde Gesellschaft, die anderen Göttern opfert, die tun das. Im Auftrag Gottes, so sagt es Jeremia. Wie ein Freund von mir, ein türkischer Juwelier, der Werbekunde in meiner Radiostation war, er veranstaltete die Speisung der 4000. Ich habe ihn gefragt, warum vier? Ach, ich will nicht so vermessen sein wie unser Herr. Er hat 5000, ich fange mal mit 4000 an, hat er gesagt. Seine Begründung? Ich bin nach Deutschland gekommen, ich wurde als Christ in der Türkei verfolgt um meines Glaubens willen. Ich habe in Berlin Geschäfte gegründet, sie haben im fremden Land, in der fremden Stadt meine Kinder studiert. Ich habe dieser Stadt und diesem Land unendlich viel zurückzugeben. Das war seine Haltung. In gewisser Weise lebte mein Freund oder lebt er immer noch im Exil, warum auch immer, ebenso unfreiwillig wie die Juden damals in Babylon. Und ihnen gilt und ihm gilt das Gotteswort des Propheten, baut Häuser und bewohnt sie. Legt Gärten an und esst ihre Frucht. Nehmt Frauen, damit ihr euch vermehrt und nicht vermindert. Sucht das Wohl des Landes, in das ich euch deportiert habe, in das ich euch habe wegführen lassen. Betet für es zu Jahwe, denn in seinem Glück, im Glück des Landes, im Glück der Stadt, liegt euer eigenes Glück. Klingeln da bei euch nicht die Ohren? Wenn wir sagen, im Glück Reutlingens, im Glück Deutschlands liegt auch euer Glück, ihr Christen. Im Exil, denn das sind wir ja auch. Lasst euch ein und betet für die Ungläubigen. In Babel wohnten außer den Deportierten kaum Juden. In Berlin leben noch 5% Christen, die noch die Kirchen besuchen und die wir unter Umständen als wiedergeboren bezeichnen würden. Lässt sich deshalb die Situation der Christen in Berlin oder in Reutlingen mit der in Babel vergleichen? Ich meine ja. Wenn wir unsere Zugehörigkeit zum Reich Gottes und zum Reich der Welt ernst nehmen, dann stehen wir immer mit einem Bein im Exil, egal wo wir sind. Die irdische Heimat kann nur zum Teil unsere wirkliche Heimat sein. Viele Christen haben daraus eine Weltflucht gemacht, sind auch noch stolz darauf, haben den Text nie gelesen von Jeremia, leider. Vielleicht muss Gott ihn auch mal einen Briefträger vorbeischicken. Sie tadelt Gott durch den Propheten, damals wie heute. Denn egal, ob wir es mit einer Theokratie wie Israel, einer Diktatur wie im Babylonischen Reich oder einer Demokratie wie in Deutschland zu tun haben, wir sind nirgends ganz zu Hause. Und doch sind wir ganz präsent und bringen uns ein, egal wie die Gesellschaftsform heißt. Und das sage ich auch aus großer Überzeugung. Wir bringen uns nicht ein, um zu missionieren. Das vielleicht auch. Aber zunächst bringen wir uns ganz zweckfrei ein. Wir suchen das Beste der Stadt und wir beten für sie. Ohne missionarischen Impetus. Wir leben mitten unter den Babylonern, den Berlinern und den Reutlingern. Wir machen vieles gleich, wenn wir ehrlich sind. oder mindestens ähnlich. Wir bleiben nicht in der Distanz, distanziert und überheblich, sondern wir sind tatsächlich Gleiche untergleichen. Menschen, die der Vergebung bedürfen und den Weg zu Gott suchen, das teilen wir mit allen in der Stadt und im Land. Und das verbindet uns aber auch mit ihnen. Grenzen sind ganz klar da, wo wir gesellschaftliche Wege, die dem Willen und der Gerechtigkeit Gottes zuwiderlaufen, nicht mitgehen können. Das ist unbestritten. Da aber verweigern wir uns nicht, sondern bieten einen besseren Weg an, der auch wirklich zum Ziel führt. Und laden unsere Mitmenschen auf Augenhöhe ein, diesen Weg mitzugehen. Das ist in meinem Verständnis missionarisches Leben. Nun mögen manche einwenden, das lohnt sich doch gar nicht. Für diese kurze Zeit der Fremdlingschaft, des Exils in Babylon, da warten wir lieber mal, bis wir wieder nach Hause kommen. Das mag sich mein türkischer Freund auch am Anfang gedacht haben. In Deutschland ein bisschen Geld verdienen und dann zurück in die Türkei, wenn die Christen dort besser behandelt werden. Oder die Donauschwaben, die Ostpreußen, die Sudetendeutsche, die es nach dem Krieg her verschlagen hat. Ich komme ja selbst aus so einer Familie und weiß, wie lange meine Großeltern davon geschwärmt haben. Eines Tages gehen wir zurück nach Siebenbürgen, nach Bessarabien, wohin auch immer. Irgendwann mussten sie sich dann damit anfreunden, dass Gott sie hergeführt hat und dass sie hier eine neue Heimat gefunden haben, die auch wieder eine vorläufige Heimat ist. Und dann saßen die Juden in Babylon an den Bächen der ungeliebten neuen Heimat und weinten. Boney M. on the Rivers of Babylon, ihr kennt das alle. Sie wollten so schnell wie möglich nach Hause, nach Jerusalem. Und wer kann das nicht verstehen? Viele Christen leben auch so, bis heute. Diese Erde ist ein Jammertal. Es lohnt sich nicht, sich auf diese Gesellschaft einzulassen. Unsere Heimat ist im Himmel. Hier ist alles nur böse und schlimm und elend. Wenn sie singen, wenn nach der Erde Leid, Arbeit und Pein, ich in die goldenen Gassen ziehe ein, dann stimmt nichts davon. Null. So leben sie nicht. Keiner von uns lebt so. Wenn wir ehrlich wären, müssen wir zum Lob des Schöpfers unseres irdischen Lebens singen, wenn nach der Erde Leid, Lust, Arbeit, Ausruhen, Pein und Freude, ich dorthin komme, wo das Leid und der Schmerz, der zu diesem Leben gehört, weggenommen wird, dann ist das das Sahnehäubchen auf ein schönes, schweres, lustvolles und vergängliches Leben mit vielen Glücksmomenten und viel Schmerz, mit Lachen und mit Tränen. Soll mir keiner erzählen, außer meinem Großvater, der hat nur geweint, der hat nie gelacht. Ich habe mal mit ihm darüber gesprochen, er hat gesagt, wir dürfen als Christen nicht lachen, weil diese Erde ein Jammertal ist und weil wir nichts zu lachen haben. Wir lachen dann, wenn wir im Himmel sind. Von uns kenne ich niemand, der nicht auch schon mal gelacht hätte oder sich an ein Glas Wein gefreut hätte oder an seiner Frau oder ihrem Mann oder was weiß ich auch immer. Als die Juden an den Bächen sitzen im Zweistromland in ihrer alten Heimat und ihrer alten Heimat nachweinen, da knallt der Prophet mit seiner Aussage rein. Baut Häuser, nehmt Frauen, beteiligt euch am Gemeinwesen, und auf die Frage, ob sich das noch lohnt und wie lange das dauern wird, die haben die nämlich damals auch gestellt. Da hat er auch eine Antwort. 70 Jahre. Das ist für mich auch ein Bild. Zu dieser Zeit mehr als ein Menschenleben. 70 Jahre. Bild dafür dauerhaft. Das ist Gottes Platzanweisung für euch. Besser, ihr freundet euch damit an und lebt ein Leben inmitten der anderen. Reutlingen ist Gottes Platzanweisung für uns. Das ist unsere Stadt, die wir mit vielen anderen teilen. Weltflucht gilt nicht. Die Welt und die Stadt nur als Missionsfeld sehen gilt auch nicht. Suchet der Stadt Bestes. Beteiligt euch an der Kommunalpolitik, am Gemeinwesen, an der Sozialarbeit. Das ist das Beste der Stadt. Tragt Gott und tragt Gottes Liebe auf die Straßen und Plätze, in die Schulen und Fabriken, in die Einkaufsmeilen und Vergnügungsstätten. Seid nicht abgehoben etwas Besseres und schlagt so die Türen zu für Gottes Handeln. Paulus sagt das auch einmal, es lohnt sich nicht mehr. Und auch er hat geirrt. Der große Apostel hat geirrt. Es lohnt sich nicht zu heiraten, es lohnt sich nicht Häuser zu bauen und Äcker zu bestellen. In wenigen Jahren kommt Jesus wieder. War alles für die Katz. Investiert lieber in andere Dinge. Und er hat sich gewaltig getäuscht. Und wir sollten dieser Täuschung nicht auch unterliegen. Es ist völlig wurscht, wann Jesus wiederkommt. Ist völlig irrelevant für unser Leben hier. Und hört endlich auf mit der Endzeit-Kaffeesatzleserei und macht euch an die Arbeit. Im amerikanischen Parlament ging mal das Licht aus. Stockdunkel war es im Plenarsaal. Es drohte eine Panik auszubrechen. Und der Parlamentspräsident sagte, beruhigt euch. Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder haben wir einen Stromausfall, dann gibt es keinen Grund, die Arbeit zu unterbrechen. Oder der Herr kommt wieder und dann soll er uns bei der Arbeit finden. Ja, bei welcher Arbeit? Das Beste der Stadt, des Landes, der Welt, die Gotteswelt ist zu suchen. Wie macht man das? Das ist auch wieder doppelt. Macht das Evangelium öffentlich. Kapselt euch nicht ab, zieht euch nicht zurück auf die Insel der Seligen oder in den Kuschelkurs der Erretteten, sondern macht das Evangelium öffentlich in Wort und Tat, in öffentlicher Verkündigung und im Dienst an den Menschen, in der Diakonie. Indem man auch Gemeinde öffentlich macht, indem man Gemeinde zu einem Treffpunkt macht, zu einem einladenden Ort für alle Menschen, mit denen wir hier in der Stadt gemeinsam leben. Damit macht man das Evangelium sichtbar. Im Gemeindehaus, auch durch offene, aufgeschlossene und freundliche Menschen, die ihre Freundlichkeit allen Menschen mitteilen. Ich glaube, im Philipperbrief steht ein viel schöneres Wort für Freundlichkeit. Lindigkeit steht da. Unter den Linden haben wir auch, also Lindigkeit. Macht euch bekannt mit diesen Menschen, mit der Stadt. So sollen wir die Stadt sehen. Wie sieht die Stadt uns eigentlich? Das ist ein Originalfoto, ist nicht montiert, nichts gefotoshoppt. Wie sehen uns die Reutlinger? Ich schaue mal durch ein anderes Fenster. Es ist aus meinem Reutlinger Esszimmer bei Celsomino, zu Deutsch Jasmin, der freundlichste Wirt, den ich kenne, mit der weltbesten Pasta für 6,90 mit Suppe und Brot. Alte Mühle da unten, direkt gegenüber. Das war der Werbeblock, ich weiß nicht, ob er mir was dafür gibt, aber ist egal. Einmal über die Echerts. Die Pasta ist Wahnsinn. Celso, so sagt er, so heißt er eigentlich, hat mir gesagt, er macht für uns das Catering, wenn wir das neue Gemeindehaus einweihen. Ich mache eine kleine Aufzug und ziehe Pizza mit Schnur zu euch auf die Rasse. Sagt Celso, ist gebucht. Ich weiß noch nicht genau wann. Ich hoffe, ich erlebe es noch. Neulich hatte Celso Kummer. Ich habe es ihm angesehen. Der ist sonst immer saugut drauf und er war richtig bedrückt. Und dann habe ich gesagt, Celso, was ist los? Oh, habe Probleme. Ich sage, komm her, schenk mal zwei Limoncello ein, kalt, sonst schmecken die ja nicht. Dann haben wir miteinander geredet. Und das war übrigens vor 7 Wochen ohne, nicht, dass mich einer erwischt hat, 7 Wochen ohne Alkohol, das war vorher. Er hat mir sein Herz ausgeschüttet. Ich konnte ihm Freund und Seelsorger sein. Wenn man also von Celsos Gaststube auf unser Gemeindehaus schaut, dann schaut es so aus. Nicht gerade einladend, aber das wird sich Gott sei Dank ändern. Und ich sage mal so, wenn ich zu Celso zum Essen gehe, dann versuche ich das Beste für Celso zu suchen. Und das ist nicht die Pasta. Und für alle anderen Reutlinger. Und ich bete für ihn und seinen Vater, der im Service arbeitet, und die Nonna, die Großmutter, die in der Küche steht. Denn wenn es ihm gut geht, geht es auch mir gut. Wenn es Reutlingen gut geht, geht es auch mir gut. Nicht nur wegen der Pasta. Ich kann das aber auch gerne nochmal hochgestochen sagen, wie Petrus es versucht hat. Es ist dasselbe, was ich eben in diese Geschichte verpackt habe. So fröhlich, so lebensbejahend ist es, das Evangelium zu leben. Ihr aber seid das von Gott auserwählte Volk, seine königlichen Priester, Menschen, die ihm gehorchen und sein Eigentum sind. Deshalb sollte die großen Taten Gottes verkündigen, der euch aus der Finsternis befreit hat und in sein wunderbares Licht geführt hat. Nochmal, so fröhlich, so lebensbejahend ist es, das Evangelium zu leben. Amen. Und lasst uns jetzt das tun, was wir gerade gehört haben, beten. Beten für die Stadt. Und das tun wir, nachdem wir ein Lied miteinander gesungen haben, das 24-7-Lied, sage ich mal, Our God oder Wasser wird Wein. Gott, du bist größer, Gott, du bist stärker, Gott, du stehst höher als alles andere. Gott, unser Helfer, starker Befreier, so bist nur du, Gott. Und das singen wir jetzt auch für Reutlingen.